Murnockeln.
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 Murnockeln. Auf der Suche nach dem österreichischen Deutsch.
Im Jahr der Identität, zum 80. Geburtstag von Che Guevara und zum Namenstag von Meinrad.
Hallo Meinrad.
Begrüßen wir Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, an diesem Samstagnachmittag aus dem Radio Helsinki Studio in Graz. Mein Name ist Bettina Meyer, neben mir sitzt Daniela Schmidt. Hallo Dani.
Hallo.
Sie hören nun den 7. Teil der Sendereihe zum Thema österreichisches Deutsch. Die letzte Sendung hat sich mit dem Thema österreichisches Deutsch und Musik auseinandergesetzt. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema österreichische Schriftsteller und österreichische Literatur. Bevor wir uns aber richtig in die Materie der österreichischen Literatur stürzen, spielen wir jetzt Nedna Kisum oder umgekehrt ganz einfach Musikanten.
Hey, hey, what's up, yo? This is me, motherfucking T. And I proudly present to you four incredible girls. Nedna Kisum. That's what I'm talking about. Yo, L.
Und NC Young.
Tell the story.
Edelweiß und Spikewood. Ja, das sind die Alpenkräuter.
Oh,
Österreichische Literatur. Was ist das eigentlich? Und vor allem, worin unterscheidet sie sich von der deutschen Literatur, mit der sie so oft und gerne verwechselt zu werden scheint? Eine Hamburger Kritikerin meinte einst, österreichische Literatur sei das, worin immer ein Kuhstall, ein Kalbstrick und ein Selbstmord vorkomme. Obendrein alles sehr katholisch. Schlagworte wie rustikal, derb tragisch, kauzig, grotesk und skurril, obgleich reserviert gegen alles Moderne, fallen gerne, wenn von österreichischer Literatur die Rede ist. Es scheint eine schier endlose Kette von Vorurteilen zu sein, mit der unsere Autoren da zu kämpfen haben. Österreichische Literatur zu definieren ist natürlich auch objektiv gesehen schwierig. Und alles, was über sie gesagt werden kann, trifft natürlich nicht immer und nicht ausschließlich zu. Literatur ist ja nie etwas Einheitliches, sondern sehr individuell. Gewisse Grundzüge lassen sich dennoch feststellen. Gerade, dass es in der österreichischen Literatur keine eindeutigen Entwicklungslinien gibt, wird oft vergessen. Nebenbei scheinen österreichische Autoren ein Bedürfnis nach Harmonie zu verspüren, verwenden gern die Verniedlichungsform, ziehen sich aber vermehrt aus der Politik zurück. Gleichzeitig ist die Rede davon, dass der Sprache mehr Wichtigkeit als den Inhalten zugesprochen wird. Das soll heißen, dass österreichische Autoren experimentell mit Sprache umgehen und sich in Originalität üben. Dazu gehört auch, dass österreichische Texte oft recht witzig ausfallen und Ironie und Sarkasmus eine große Rolle spielen.
So ganz schwarz-weiß kann man das alles aber auch wirklich nicht sehen.
Der Literaturwissenschaftler Wendelin Schmidt-Dengler hat dazu Folgendes vermerkt. Wenn man das Sterben als einen typischen Zugang für die österreichische Literatur sehen will, so übersieht man, dass überall gestorben wird. Auch Witz und Humor verwenden nicht ausschließlich die Österreicher und sind somit keine richtigen Merkmale. Alles, was also auf den ersten Blick besonders typisch und kennzeichnend scheint, verschwimmt, wenn man es genauer betrachtet. Dass man etwas so Komplexes und Umfangreiches wie Literatur nicht in wenigen Sätzen definieren kann, sollte jetzt klar sein.
Ist es die Sprache, das österreichische oder deutschländische Deutsch? Ist es der historische Hintergrund, vor dem Literatur verfasst wird?
Vielleicht ist es eine Kombination aus beiden, das Literatur zu dem macht, was sie ist, und zu dem, was über sie gesagt wird. Entscheidend ist jedenfalls, dass die österreichische Literatur einen Bezug zu den Lebensverhältnissen im Land selbst hat, zu seinen Menschen und zur hiesigen Gesellschaft und daher diese Literatur formen. Zur Definitionsgrundlage gehört auch, dass die österreichischen Schriftstellerinnen und ihre Werke einen Bezug zum Land haben, sich spezifisch mit den österreichischen Themen beschäftigen und vermutlich aus dem Land selbst stammen und sich mit ihm auseinandersetzen. So wie es im angelsächsischen Raum unbestreitbar und unbestritten eine amerikanische, englische, irische, australische Literatur gibt und im spanischen und portugiesischen Sprachraum eine südamerikanische, so gibt es im deutschsprachigen Raum eine österreichische, eine deutsche und eine schweizerische Literatur. Dass diese auf Deutsch geschrieben ist, macht sie eben nicht von vornherein zur deutschen Literatur. Die Sprache, in der eine bestimmte Literatur geschrieben ist, ist für ihre Ein- und Zuordnung kein hinreichendes Kriterium. Und das erst recht nicht, wenn man bedenkt, dass das Deutsche ebenso wie das Englische, Spanische und so weiter pluralzentrische Sprachen sind, die sich über viele Länder erstrecken und dort viele verschiedene Lebenswirklichkeiten als Hintergrund haben. Man kann also zusammenfassend sagen, dass es die österreichische Literatur vor allem deshalb gibt, weil es Österreich als souveränes Land mit eigenen Lebensverhältnissen gibt und sich Schriftsteller damit auseinandersetzen und dazu einen engen Bezug haben.
Nun ein bisschen Sprachgeschichte.
Danke, Dani. Um die österreichische Literatur zu verstehen und um sie einordnen zu können, ist es nämlich besonders wichtig, über diese Bescheid zu wissen. In der Mitte des 17. Jahrhunderts entwickelte sich die Spracheinheit der deutschsprachigen Länder auf einer obersächsischen Grundlage. Vorangetrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch das Normenwerk des Leipziger Professors Gottsched, der bestimmte, was denn sprachlich korrekt sei. Im Süden des Sprachgebiets regte sich aber bald darauf Widerstand gegen diese Leipziger Normen, die die Grundlage der deutschen klassischen Literatur wurden. So übernahm Österreich diese Norm verspätet und auch mit einer gewissen Distanz.
Vielleicht ist da ja schon das Gefühl mitgeschwungen, dass man als Österreicher eine Sonderstellung einnimmt. Beim österreichischen Dichter Grillparzer kann man jedenfalls dies in Ansätzen erkennen.
Ein Beispiel dafür ist ein Aufsatz aus dem Jahre 1837 mit dem Titel »Worin unterscheiden sich die österreichischen Dichter von den übrigen?« Andererseits betont er aber auch oft seinen Rang als deutscher Dichter, sodass der Eindruck entsteht, dass er sich selbst nicht ganz im Klaren ist, wohin er eigentlich hingehört. So eine Art duale Position findet sich dann auch in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wieder. Man ist sich bewusst, dass es zwei unterschiedliche Kulturen gibt, rechnet sich aber oftmals sowohl zu einem als auch zu anderen. Hoffmannsthal zum Beispiel bezeichnet sich als deutscher Autor, ist aber gleichzeitig stolz auf seine österreichische Identität. Bevor ich jetzt zu der allgemeinen Geschichte Österreichs komme, die Einfluss auf die Literatur hatte, gibt's für euch Hubert von Geusern Heilige.
Lebt er jetzt oder lebt er nicht? Weiß schon, wenn ich mal. Jeder Wein war einmal was und eine Geschehenheit nur genug. Und jeden Tag wird wer verroben und wir schauen beim Kreuzen zu. Wer sagt, dass den Ärmer gibt, die was grad vom Himmel kämen, die was keiner kaufen kann, die was übers Wasser gängen.
Wie bereits angekündigt, geht es jetzt weiter mit den allgemeinen historischen Hintergründen. Mitte des 19. Jahrhunderts gab es eine klare Unterscheidung zwischen Österreichern, die unter den Habsburgern lebten und auch als Deutsch-Österreicher bezeichnet wurden, und den Deutschen unter Bismarck. In dieser Zeit entstand eine sehr einflussreiche Literaturgeschichte mit dem Titel Geschichte der deutschen Dichtung von Georg Gottfried Gervinus. Der von ihm zusammengestellte Kanon hat auch heute noch Gültigkeit. Sein Werk ist dadurch gekennzeichnet, dass er die Literatur, die im Habsburgerreich entstand, also in Österreich, zum Großteil ignorierte. Daraus ergaben sich zwei Folgen für die Literaturgeschichte. Erstens, dass keine weitere Literaturgeschichte mehr geschrieben oder veröffentlicht wurde, die auch die habsburgerische Literatur beachtete. Man meinte größtenteils, dass es keine weitere mehr brauche, da ja bereits Germinus eine geschrieben hatte. Dies spiegelte auch wieder, dass einerseits die Treue zu Deutschland hochgehalten wurde, andererseits aber auch die zum Habsburgerreich. Schon damals gab es Differenzen zwischen denen, die einen Anschluss an Deutschland wollten und denen, die das ablehnten. Der zweite Effekt von Germinus' Werk war positiv, da dadurch einige anfingen, sich auf den Status der österreichischen Literatur zu beziehen, wie eben zum Beispiel Grillparzer. Mit ihm hat dann ein langsamer Prozess eingesetzt, bei dem sich die österreichischen Autoren von den Deutschen distanzierten. Allmählich entwickelte sich eine eigenständige literarische Identität und man erkannte auch, dass es bereits früher eine eigene Schreibtradition gegeben hatte. Trotzdem war die Entwicklung noch nicht so weit fortgeschritten. Es gab viele Autoren, die teilweise gern in deutscher Tradition schrieben und auch von den Deutschen eingegliedert wurden. Die Sache hatte also immer zwei Seiten. Österreich an sich existiert in seinem heutigen Zustand ja erst seit Ende des Ersten Weltkrieges. Nach dem Willen ihrer Gründer sollte ihr Name Deutsch-Österreich sein. Dies wurde dann aber von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges nicht erlaubt, weil er zu offen ausdrückte, dass viele den Anschluss an Deutschland wollten. Als es dann aber zum Anschluss kam, führte das bald zu einer Gegenbewegung. Und nach dem Krieg wollte man sich dann natürlich von Deutschland abgrenzen.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass spezielle historische Ereignisse in Österreich als Grundlage dienen, um eine österreichische Literatur richtig einzuordnen und zu verstehen. Dazu gehören unter anderem das Habsburgerreich und der Anschluss an Deutschland, der für Österreich natürlich etwas anderes bedeutete als für Deutschland. Hierher gehört natürlich auch noch die Tatsache, dass Österreich im Laufe der Geschichte zu einer kleinen Alpenrepublik geschrumpft war.
Passend zum heutigen Tag des Windes spielen wir nun von Atwänger Kalender.
Ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Dann kommt ein wenig ein Lifterl und die Wolken, die verschwinden. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Das so ist und nicht anders ist, wer hat denn das bestimmt? Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Um das, um was es geht, geht alles, das ändert sich oft geschwind. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Das schaut von vorn anders aus, ganz anders wie von hinten. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Im Hefen ist ein Loch drin gewesen, wo Zuppen außer rinnt. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Es ist soweit ganz gemütlich, bis auf das, dass einer spinnt. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Oft drehen sie so am Blödsinn zusammen, das hat sich niemand verdient. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Dass keiner von was gewusst hat, das gibt's nicht, dass das stimmt. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Geschaut, heut geht der Wind. Heut tut ihm gar kein Fuß nicht weh, drum geht er so beschwingt. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Wo hast du denn deine welche Hand, damit ich das verbind? Ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Am Gescheitern, du versteckst dich jetzt, bevor dich noch wer findet. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Es ist ja kein Geheimnis, dass das meiste gar nicht stimmt. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Es ist nicht allweil so gewinnt, dass der Schnellste allweil gewinnt. Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Da ist so furchtbar sauber, da wo ist der ganze Grind? Und ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Ich weiß nicht, wo ich's hinter hab, wer weiß, ob ich's noch find. Ich hab in Kalender geschaut, heut geht der Wind. Schau da an, was da ist und pass auf, was alles verschwindet. Und ich hab in den Kalender geschaut, heute geht der Wind. Zuerst kommt dann das so langsam vor und nachher dann so geschwind. Und ich hab in den Kalender geschaut, heute geht der Wind. Ich hab dich schon vergessen jetzt, wo was der alles singt. Ich hab in den Kalender geschaut, heute geht der Wind. Man kommt jetzt auch noch weiter da, wer weiß, ob's das jetzt bringt. Und ich hab in den Kalender geschaut, heute geht der Wind. Bleib halt noch eine Zeitl da, da gefallen sie sich bestimmt. Und ich hab in den Kalender geschaut, heute geht der Wind.
So, nun komme ich zu den allgemeinen sprachlichen Merkmalen der österreichischen Literatur, die, wie schon erwähnt, die österreichische von der deutschen Literatur unterscheiden. Ein auffälliges Merkmal betrifft vor allem die Lyrik. Aufgrund von Unterschieden im lautlichen Bereich zwischen dem österreichischen und dem deutschländischen Deutsch werden oft Reime als unrein wahrgenommen, die jeweils aus dem anderen Land stammen. Weiters existieren Unterschiede im stilistischen Bereich. Interessant ist hierbei, was Sigurd Paul Scheichle in einem Text zur österreichischen Literatur erwähnt. Im österreichischen Deutsch werden bestimmte Ausdrucksweisen des deutschländischen Deutsch als gehoben empfunden, die dort normalsprachlich verwendet werden. In Österreich existieren darüber hinaus sogenannte Funktionalstile, zum Beispiel die österreichische Amtssprache oder der Sprachstil des öffentlichen Verkehrs, die sich ebenfalls in der österreichischen Literatur zum Teil niederschlagen. Die gravierendsten Unterschiede finden sich jedoch natürlich im Bereich der Lexik, also der Wortwahl. Einerseits werden oft stark umgangssprachliche Austriazismen wegen ihrer stärkeren Ausdruckskraft verwendet. Diese typische österreichischen Wörter geben dem Text eine bestimmte lokale Färbung. Das heißt, sie betonen die Herkunft des Textes. Andererseits ergeben sich ganz natürliche Unterschiede dadurch, dass die deutsche Sprache in verschiedenen Ländern gesprochen wird. Wo zum Beispiel die Figur eines österreichischen Autors oder einer österreichischen Autorin kehrt, fegt die deutsche Figur. Wo die österreichische Figur die Stiege hinunterfällt, fällt die deutsche die Treppe hinab. Es existieren also einige formale Merkmale, die einen österreichischen von einem deutschen literarischen Text unterscheidbar machen. Das Argument, dass man österreichische Literatur wegen der gleichen Sprache zur deutschen zählt, ist also auch aus diesen Gründen nicht haltbar. Es darf aber nicht vergessen werden, dass Österreich auch vom großen Markt des Nachbarn abhängig ist. Wenn ein Buch in Deutschland nämlich Anerkennung bekommt, dann ist die Chance am internationalen Markt ungleich größer. Zusätzlich gibt es nur noch wenige Verlage in Österreich, was dazu führt, dass viel mehr in deutschen Verlagen veröffentlicht wird. Der Nachteil dabei ist, dass die österreichischen Schriftsteller sehr oft von Deutschland vereinnahmt werden und keine genaue Unterscheidung zwischen Österreichern und Deutschen gemacht wird, da sie ja in Deutschland publiziert haben. Spinnt man dieses Argument allerdings weiter, ist James Joyce ein Franzose und kein Irre, da ja sein monumentales Werk Ulysses zuerst in Paris herauskam. Dasselbe gilt für Samuel Beckett, der ebenfalls ein irischer Schriftsteller war, aber überwiegend in Frankreich publiziert hat. Diese Beispiele zeigen, dass hier in der Argumentation wohl ein wenig daneben gegriffen wird. Eine zentrale Rolle spielt auch die Tatsache, dass es sich bei der deutschen Sprache um eine plurizentrische Sprache handelt. Das bedeutet, dass eine Sprache mehrere Zentren hat, wie in diesem Fall sowohl Deutschland als auch Österreich und auch die Schweiz. Sie wird also in mehreren Ländern gesprochen. Oft kommt es in so einem Fall dazu, dass ein Zentrum als weniger wichtiger angesehen wird als das andere. Genau das geschieht bei der Beziehung zwischen Österreich und Deutschland. Das mächtigere und größere Land nimmt eine Art Big Brother-Status ein und bevormundet das kleinere Land, hier also Österreich. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, einen Vergleich zur englischen Sprache zu ziehen, da diese ja auch eine plurizentrische Sprache ist, die also in mehreren Ländern gesprochen wird. Der schottische Germanist Andrew Parker hat hierzu eine sehr interessante Beobachtung gemacht, was die unterschiedliche Bedeutung der Wörter Deutsch und Englisch betrifft. Er kommt zu dem Schluss, dass die Bezeichnung Englisch sehr neutral verwendet wird. Es ist nämlich so, dass sich ein irischer Autor oder ein schottischer Autor niemals als englische Schriftsteller bezeichnen würden, obwohl sie Englisch schreiben. Es wird ein großer Unterschied gemacht zwischen Englisch sein und Englisch schreiben bzw. sprechen. In Österreich und Deutschland ist das aber nicht so klar. Der Prozess, bei dem man begreift, dass Deutsch schreiben und Deutsch sein nicht gleich dasselbe ist, geht hier viel langsamer voran. Pause wird uns jetzt eine junge Formation aus dem Burgenland verschaffen. Garish mit einer Neuinterpretation von Falcos Junge Römer.
Sieht und kennt und sagt sich, was diese Nacht zu sagen hat. Seht weißes Licht, seht nur Gefühl. Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Wir spielen jedes Spiel. Lass diese Reise niemals enden. Das Tun kommt aus dem Sein allein. Allein aus Dimensionen, die Illusionen. Sensationen lohnen.
Rudolf Muhr hat 1997 zum Thema österreichische Literatursprache insgesamt 175 österreichische Autorinnen mit einem Fragebogen befragt. In den literarischen Werken von einem Drittel der Befragten wurden österreichische Varianten durch deutschländische ausgebessert. Oder es wurde dies zumindest durch den Lektor versucht. Die am häufigsten genannten Beispiele für gewünschte Abänderungen sind Junge für Bub, Schrank für Kasten, Treppe für Stiege, Januar für Jänner, Kissen für Polster und Brötchen für Semmel. Insgesamt wurden von den Schriftstellerinnen aber mehr als 120 österreichische Wörter genannt, die von den deutschen Lektoren aus den Texten entfernt wurden. Teilweise wurden die literarischen Texte durch die Eingriffe der Lektoren vollkommen verändert oder auch unverständlich gemacht. So berichtet zum Beispiel Otto Rudolf Braun, dass in seiner Erzählung Weihnachtsamnestie mehrere Austrazismen ausgebessert werden sollten, zum Beispiel Häfen durch Knast. Das war jedoch bei diesem Text unmöglich, da es sich um einen typisch österreichischen Text über eine typische österreichische Sache handelte. Manchmal erfolgte der Eingriff des Verlages bereits, bevor der Text überhaupt vollendet war. So wurde Autoren zum Beispiel mitgeteilt, dass Austrazismen generell nicht erwünscht waren. 2/3 der Befragten gaben an, noch nie mit Korrekturen konfrontiert gewesen zu sein. Rudolf Muhn nimmt allerdings an, dass sich viele einer Art Selbstzensur unterwerfen. Das heißt, dass viele von vornherein auf österreichisch gefärbte Ausdrücke verzichten, um eine Veröffentlichung am deutschen Buchmarkt zu erleichtern. Andererseits war zum Beispiel Josef Haslingers Antwort zu diesem Thema: Schrank gefällt mir selbst besser als Kasten. Dadurch wird klar, dass die Verwendung von eindeutigen Austrazismen auch Geschmackssache des Autors sein kann. In wenigen Zusammenhängen wurden Austrazismen sogar generell von Lektoren akzeptiert. Dies gilt vor allem für Dialoge oder direkte Reden, die aus Gründen der Authentizität eine natürliche Sprache verlangen. Außerdem gelten für einige wenige Verlage, zum Beispiel Fischer Verlag, Austrazismen als exotisch und ungewöhnlich und werden daher gerne akzeptiert. Die Untersuchung hat gezeigt, dass österreichische Autoren es sehr schwer haben, sich mit ihrer Sprache im deutschen Buchmarkt durchzusetzen. Die Beibehaltung von österreichischen Sprachmerkmalen ist fast immer mit einer Argumentation verbunden. Manchmal kommt es sogar zu Auseinandersetzungen mit den jeweiligen Lektoren. Dabei fügen sich dann vor allem weniger bekannte Autoren, da sie um die Veröffentlichung fürchten. Jetzt kommt für sie ein Mann, der, wenn es um Österreich geht, einfach nicht wegzudenken ist. Helmut Qualtinger mit seinem bekannten Bundesbahn Blues.
Now I'm going to sing for you that old Bundesbahn Blues. Oh, I was traveling through this country, traveling with the Bundesbahn. Ach-a-wush-a-wush, I said I was traveling through this country with a dog and bone. I said, I give a boy, taking along my baby. Suddenly she was gone, total verschwunden. And now I'm looking for my baby. Isn't it a doggone shame? Hear me fix no more. I said, I'm looking for my baby. Isn't it a doggone shame? I said, hear me fix no mind, I mean it. There is just a far plan of the Bundesbahn to blame. To blit, it's in Scheibs and Lunds, it ips in Schrunds, in Volker Brüderstorff and Adnan Kuchheim. It's in Mistelbach, in Stinkenbrunn, in Zwettl or in lovely Wieselburg. All I know she's gone on somewhere in Chernobyl. My poor baby is in Hattersdorf, Weidlingau, in Kaisermühlen, Kenzendorf am Stetten. Is in Breitenfurt, in Klagenfurt, in Gurgel or in Fuschel or in Graz. Tell me where's my baby, or I'm certainly going nuts. Since we're in Irish, it's in Oberla, it's in Unterla, it's in Erla, or it's in La and Attire. That's right, fire. It's in Brook and the Moor and the Inns and the Donor. It's in Brook and the Leiter. And so weiter. This is no genus. I sing the Bundesbahn Blues for my baby. I ask the Bahnhofvorstand, I ask the cashier, I ask the man who sells the Heißewürstel. I ask the Partinsleiter, the man with the beer. I even ask the Putzfrau with the Bürstel. Nobody could tell me where my baby might be. Not even Mr. Waldbrunner. Since then I'm traveling through this country, using still the Bundesbahn. From Bludenz to Machek, looking for my baby. From Braunau to St. Veit and the Glan. But my baby is weg, wearing out my shoes.
singing the Bundesbahn blues, singing the Bundesbahn blues. Bo, 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 bo.
Was die literarische Beziehung zwischen Deutschland und Österreich betrifft, ist ein weiteres Problem die sogenannte Dudenbevormundung. Da ja meistens in deutschen Verlagen publiziert wird, wird der Duden als Regelwerk angesehen und auch immer verwendet. Es handelt sich dabei aber um ein deutsches Wörterbuch und so kommen natürlich die meisten Austriazismen gar nicht vor. Es wird dann oft von den Lektoren behauptet, dass das, was der Duden nicht kennt, auch nicht geschrieben werden kann. Das österreichische Wörterbuch wird kaum gebraucht. Laut dem österreichischen Autor Franz Innerhofer liege das aber auch daran, dass das österreichische Wörterbuch zu wenig umfangreich sei. Er hätte sich persönlich ein größeres und umfassenderes Nachschlagewerk gewünscht.
Österreichische Autoren haben es also nicht leicht im deutschen Verlagswesen. Einerseits haben ihre Austriazismen einen gewissen Reiz. Sie gelten also als die Exoten, die, die anders sind. Ob das nun positiv oder negativ gemeint ist, sei dahingestellt. Andererseits werden österreichische Autoren in deutschen Kreisen belächelt. Somit stehen auf der einen Seite die anscheinend wenig originellen Deutschen und auf der anderen Seite die zu züchtigenden Österreicher, die Sonderlinge. Es ist ja irgendwo auch logisch, dass ein deutsches Wertesystem, das auf das Spezifische der deutschen Literatur zugeschnitten ist, nicht auf österreichische Literatur passen kann.
Was von vielen kommentiert wird, ist die Tatsache, dass die Sprache der Österreicher in der Literatur oft gar nicht ihre eigentliche Sprache ist. Durch Zeitungen, Fernsehen und Computer geht die Angleichung der österreichischen an die deutsche Varietät immer weiter. Und das hat natürlich auch Einfluss darauf, wie Literatur geschrieben wird. Sprache verändert sich eben. Und die Unterschiede zwischen der typisch Sprache verändert sich eben und die Unterschiede zwischen der typisch österreichischen Sprache und der typisch deutschen verschwimmen. Ein weiteres Problem für die österreichische Literatur in ihrer Wahrnehmung ist sicherlich, dass sie keine eigene Literaturgeschichte besitzt. Die Abfassung von deutschen Literaturgeschichten basiert ausschließlich in Deutschland, wobei viele österreichische Autoren als Deutsche vereinnahmt werden. So zum Beispiel Thomas Bernhard. Außerdem werden viele anscheinend vergessen oder in einem falschen Kontext dargestellt. Dass zum Beispiel Schnitzler in Leutnant Gustl als erster den inneren Monolog geglückt verwendete, wird in der deutschen Literaturgeschichte einfach ausgelassen oder schlichtweg vergessen. So existieren auch die Texte der radikalen österreichischen Avantgarde, der Wiener Gruppe und Ernst Jandl für die deutsche Literaturgeschichte nicht. Für die deutsche Literaturgeschichtsschreibung zählt als Hauptmerkmal die deutsche Sprache, die eben auch die Österreicher sprechen. Dass das Deutsche eine plurizentrische Sprache ist und daher mehrere Varietäten besitzt, wird nicht anerkannt. So schreiben österreichische Autoren deutsche Literatur, wie schon Erich Hackl bemerkte.
Also schreibe ich als deutschschreibender Österreicher an der Literatur eines Nachbarlandes mit.
Nach diesem Prinzip wird auch der in Prag geborene Franz Kafka, der Zeit sowohl in Deutschland als auch in Österreich verbrachte, in den deutschen Literaturgeschichten zu einem Deutschen gemacht. Die österreichische Germanistik muss sich natürlich auch nicht grundlos dem Vorwurf stellen, selbst noch keine eigene Literaturgeschichte produziert zu haben. Obwohl zumindest die jüngere Germanistik bereits wesentliche Vorarbeiten geleistet hat, mit Studien über Schriftstellervereinigungen, Verlagswesen und Literaturpreise, Literaturzeitschriften und das österreichische literarische Leben. Zur Fahrt bereit sind wir nun mit Volksmilch und deren Dreimal Rot.
Sind die weißen Segel gesetzt, fahren wir jetzt die schlanken Boote so weit. Zur Fahrt bereit, rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein.
Sind die weißen Siegel gesetzt, fahren wir jetzt.
Fahren wir jetzt.
Sind die schlanken Boote so weit, sind sie zur Fahrt bereit.
Vier Matrosen zur Fahrt bereit.
Sind die weißen Siegel gesetzt, fahren wir jetzt.
Fahren wir jetzt.
Sind die schlanken Boote so weit, sind sie zur Fahrt bereit.
Ja, komm mal, ja, der Volksmilch 4.
Dreimal rot, ein Rot für die Rose, als Zeichen der Liebe, auch Zeichen des Schmerzes. Es glüht und brennt mir im Herzen, zugleich deine Lippen so rot und so weich deine Worte so klar. Du bist das Leben, du bist so wunderbar, wie der
Wein, der die Sinne betäubt und beflügelt. Wir vier hier und jetzt total ungezügt. Schaut, das ist unser Leben, den Moment zu erleben und die Freiheit zu leben und Freude zu geben.
Dreimal rot,
rein ins Boot und raus aufs Meer sind die Segel gesetzt.
Fahren wir jetzt,
als Ziel unserer Augen vor uns der Horizont. Hey, was kommt, ist nicht klar, doch was kommt, das kommt. Wir sind vier und Matrosen und zum Fahren bereit. Wir durchqueren die Wellen, wir durchqueren die Zeit. Gemeinsam mit Volksmilch vier, so muss es sein. Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein.
Blaues Meer im Sonnenschein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Laden dich ein, laden dich ein.
Ja, come on!
Laden dich ein.
Ja, da folgst mich vier.
Dreimal rot,
doch du bist nicht wie rot als Verbot. Reißt mich raus aus der Seenot, bist mein Anker, mein Blut. Bist mein Kreislauf der Gefühle, bist die Ebbe und Flut. Saft des Lebens, den kost ich süß von deinen Lippen. Vergebens ist nichts, was wir tun. Bin inmitten von grüner Natur, wild und unberührt. Grünes Zeichen der Hoffnung, die uns zusammenführt. Ich tauch in Blauen und Tiefen, tiefblau und tief treu. Dieses Lied war einst alt, jetzt ist es wieder neu.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein.
Blaues Meer im Sonnenschein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein.
Laden dich ein, laden dich ein. Und wenn die Sterne stehen, ist Italien doppelschön. Wenn die Nacht herniederfällt, vergisst man die Welt. Und wenn die Sonne sinkt und das Lied der Lieder klingt, ist schon bald
ist die, schon große sehr bald die große Macht der Liebe erwacht. Da, come on, da, Edi Louis, come on, ha, da. Ja, Edi Louis, aha, ja, come on. Sind die weißen Segel gesetzt? Fahren wir jetzt die schlanken Boote so weit, sind sie zur Fahrt bereit. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein. Und wenn die Sterne stehen, ist Italien doppelt so schön. Wenn die Nacht herniederfällt, vergisst du ganz leicht die Welt. Und wenn die Sonne singt, das Lied der Lieder klingt, ist schon sehr bald die große Macht der Liebe erwacht. Dreimal rot, der Liebe erwacht. Da, ja, da, Edi Louis, komm und der Liebe erwacht.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein.
Sind die weißen Siegel gesetzt, fahren wir jetzt, fahren wir jetzt.
Fahren wir jetzt.
Sind die schlanken Boote so weit, sind sie zur Fahrt bereit.
Folgt mich vier, Sommerhit.
Wir sind jetzt nahezu am Ende unserer Sendung angelangt. Bei unserer Arbeit zu diesem Thema ist uns vor allem ein interessantes Zitat aufgefallen, das ich hier noch kurz erwähnen möchte. Wendelin Schmidt-Denkler schreibt in einem Artikel über österreichische Literatur: Literatur hat Qualität jenseits nationaler Grenzen. Wir stimmen dem vollkommen zu, bedenken muss man aber schon, dass diese Literatur von nationalen Institutionen unterstützt wird. Dass der Staat dann irgendwann seine Rechte einfordern will und es nicht ganz so amüsant aufgefasst wird, dass österreichische Autoren quasi als Deutsche verkauft werden, ist damit aber auch klar. Auf jeden Fall sollte insgesamt Offenheit auf beiden Seiten gelten. Das heißt, auf der österreichischen wie auf der deutschen Seite bezüglich der Literatur des anderen als Grundsatz gelten. Österreich sollte froh sein, Deutschland mit seinem großen Literaturmarkt als Schallverstärker zum Nachbarn zu haben. Deutsche Kritiker und Literaturhistoriker sollten auf der anderen Seite vorsichtiger sein, wenn sie mit österreichischer Literatur umgehen. Österreichische Literatur als österreichische Literatur sein zu lassen, sie nicht als deutsche einnehmen oder ganz ignorieren. So sollten euch Österreicher vorsichtiger sein mit ihrer Abgrenzung von Deutschland, damit diese Abgrenzung nicht zur Ausgrenzung wird. Nun sind wir aber auch schon am Ende dieser Sendung angelangt. Am Mikrofon war Bettina Meyer und
Daniela Schmid.
Wir bedanken uns für die Gestaltung bei Ulrike Kienersberger und Juliane Reimann und wünschen unseren Zuhörer und Zuhörerinnen noch einen wunderschönen Nachmittag. Den krönenden Abschluss bildet ein junges Starlet am österreichischen Pophimmel, unser Austropfred, der die österreichische Antwort auf Freddie Mercury darstellt und gekonnt mit Austropop-Texten Queen neu interpretiert. Euch dodeln, gib ich Gas.
Let's go! Dann fahr ich mit der Tramway Richtung Favoriten. Draußen ringt und drinnen stinkt's und ich steh in der Mitte. Die Leute, ob sitzen und stehen, alle haben sie's fade auch. Und das haben's nicht nur in der Tramway, das haben's den ganzen Tag. Hey. Echt und gib ich Gas. Echt und gib ich Gas. Ich war schlicher, ich züpfe Zwicker. Ich wichser, gib ich Gas. Zwick's mich, ich meine Traum, wo sind wir daheim, hey? Ich wird's aus dem Fehmarn, du weißt grad, was du zählst. Er ist so gescheit, er ist so dur, er kennt die ganze Welt. In Wirklichkeit ist er ein Sandler, unten steht und immer fett. Das letzte Wind in meine Augen, übergeben hey. Echt und gib ich Gas. Ich war schlicher, ich hier nicht auch. Ich wichser, gib ich Gas. Zwingt's mich in meine Traum. Wo sind wir daheim, hey? So. Ich gib ich Gas.
Murnockern.
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 Murnockern. Auf der Suche nach dem österreichischen Deutsch.
Thank you.
typisch die Nacht. Kultur, Hauptstadt 2003. Alles geht vorbei. Grüßt euch aus Graz.
Folgt mich vier, grüßt euch live aus Graz. Der Gruß mit Bakko, Kemo, Steff und Didi Luz. Ja, ja, der mega hippe Polka-Gruß. Graz hat's, wer hätte das gedacht? Ja, wir vier grooven und moven in Graz. Viermal Polka und dazwischen Hip-Hop. Moved euch right here, right now. Hey. Diese Stadt ist Europas großer Schatz. Nach Graz, wir grüßen euch aus Graz.
Musste ich gehen.
Ort gewesen an diesem schönen Ort. Ich hab dort etwas Zeit verbracht und etwas hat mir gut getan inmitten dieser schönen Nacht. Ich habe auch einmal gelacht und ich bin schon mal dort gewesen an diesem schönen Ort. Ich bin